Ich werde die Teachings momentan einfach noch weitermachen. Bei Melisa. Wir sind bei Melisa, bei einem der grössten Propheten aus dem Alten Testament dran, um zu schauen, was der Mann erlebt hat. Und ich werde auch bewusst noch einmal am Anfang des Jahres sagen, das Alte Testament, also ein Geschichtenbuch, ist eben nicht ein Geschichtenbuch alleine. Es hat extrem viele Ebenen. Und die Geschichte, die heute kommt, ist etwas wirklich Grobes wieder. Wirklich etwas Heftiges in dem Sinn. Und gleich habe ich extrem viele Analogien und Sachen gesehen, die extrem für uns in unser Leben können zutreffen können, wenn wir lernen, verstehen, was die Bibel wirklich sagt. Und wenn ihr jetzt das erste Mal da seid, sage ich, hört euch zu, wenn ihr nichts damit könnt anfangen, lasst es sein und nichts mit. Das ist völlig in Ordnung. Es muss niemand irgendetwas. Ich wünsche mir einfach, dass die da sind, einfach zulassen können, etwas profitieren und etwas mitnehmen. Und wenn ihr Fragen habt, fragt unbedingt. Oder? Und es ist so, wir haben die Zeit von den Königen von Israel. Die Könige von Israel waren Könige, die nicht wirklich gemacht haben, was der Herr wollte. Die Könige von Juda schon. Nicht alle. Und ich bin auf die auch noch ein bisschen spät gekommen heute Morgen. Und wir haben einen König namens Ahab, der wirklich extrem schlecht drauf war. Wegen ihm und vor allem wegen seiner Frau Isabel. Die war so etwas von schräg drauf und war so manipulativ. Sie hat jegliche Autorität untergraben und die Leute versucht, das Töten und kaputt zu machen. Und hat das gemacht, oder? Und Ahab ist dann gestorben, im Kampf umgekommen, wie es der Elia ihm noch gesagt hat. Und der Elia hat noch ein paar andere Sachen gesagt, was wird passieren mit seinem Haus und seiner Frau. Aber das ist noch nicht passiert, bis zu diesem Zeitpunkt. Der Elia ist dann gegangen, hat einen Jünger gehabt, der Elisa, der wirklich bis zu aller Konsequenz nachgekommen ist und dann den doppelten Segen bekommen hat. Den doppelten Segen. Und ist in diesem doppelten Segen gegangen und hat verschiedenste extreme Sachen erlebt und gemacht in dieser Zeit von den Königen von Israel und hat einen Ruf gehabt, über das Volk Israel raus, dass andere Könige von anderen Völkern in sich um Rat fragen und wollen wissen, wie es weitergeht. Oder? Das war gerade die letzte Geschichte, da ist ein König von Aram gekommen, wollte wissen, ob er noch weiterleben wird. Und er hat ganz gesagt, du wirst sterben und du wirst Nachfolger werden, aber deine Nachfolger werden unserem Volk das Leid wecken. Weil das Volk Israel nicht gemacht hat, wollen. Und nachher hey, es waren wieder zwei Könige. Die Könige, der eine war ein Sohn von Ahab, hat insgesamt 8 Jahre regiert und hat einfach gleich weiter geschäftet wie sein Vater, also total schräg. Und Isabel hat immer noch gelebt. Oder? Und nachher ist der gestorben, schlussendlich. Oder gestorben, aber ich sage, er war unterwegs gewesen und hat definitiv ein schlechtes Erbe weitergetragen. Und dann der König von Israel, ein Judava-Partner, der war schon schlecht drauf gewesen, der hat... Das ist interessant, der hat eine Tochter von Ahab geheiratet, der König von Juda. Und es hat mich so krass gedacht, zu merken, sobald irgendwo eine Tochter von Ahab oder eine Verwandte von Isabel irgendwo reinkommt, geht es einfach so etwas von abartig in die Hose. Und wenn ihr mehr zum Thema Ahab und Isabel wollt wissen, ich habe ein Teaching, das ihr könnt hören auf dem Internet, wo ich beschreibt, wie die zwei Personen sind und was es auszeichnet. Und das ist heute noch genau gleich. Die Art und Weise von Menschen hat die Art und Weise von Konsequenzen, egal ob sie den Herr kennen oder nicht. Sie haben einfach die Folgen in ihrem Umfeld. Oder? Und das ist die Situation, dass ein Joram König ist, mit Ahasia irgendwo unterwegs ist und der Ahasia, beide zusammen sind wirklich nicht gut drauf gewesen, ob schon der Vater von Ahasia ein super König war. Das war Josaphat, über den würde ich noch mal ein Teaching machen. Dass er sieht, mit was für einer Konsequenz, mit was für Perspektive er mal unterwegs war. Das war ein ziemlicher Kontrast gewesen. Und jetzt sind die zwei da Könige, oder? Und sie sind schlecht unterwegs. Und der Elisa bekommt den Auftrag vom Herrn. Und das sind wir 2. Könige 9. Ich werde mit euch 2. Könige 9 und 10 anschauen. Ich werde es nicht lesen, es ist zu viel, sondern ich werde es mit mir zusammenfassen und gewisse Sachen einfach rausstreichen. Und dann schauen, was mir aufgefallen ist in diesem Zusammenhang, oder? Der Elisa kommt und sagt zu einem Prophetenjünger: Gang und mach der Jehu zum König. Gang salb der Jehu, und das war nicht ein Nachkommen von Ahab, sondern ein anderer. Gang und salb den zum König. Und wenn du ihn gesalbt hast, dann flüchtest du. Und das ist der Auftrag, den er bekommt. Der Prophet, der Jünger, macht genau das. Er geht dort auf Ramoth in Gilead und kommt dann dort zu dieser Gruppe. Und im Vers 5 heisst es nach, und als er hinkam, siehe, da saßen die Hauptleute des Heeres zusammen. Und er sprach: Ich habe dir, Hauptmann, etwas zu sagen, Jehu. Jehu sprach: Wem von uns allen? Er sprach: Dir. Da stand er auf, ging hinein, Er aber goss das Öl auf sein Haupt und sagte zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, habe dich zum König gesalbt über Israel, das Volk des Herrn. Und du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, schlagen, dass sich das Blut meiner Knechte, der Propheten, und das Blut aller Knechte des Herrn räche, das die Hand Isabels vergossen hat, sodass das ganze Haus Ahab umkomme und die viel von Ahab ausrotten, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel. Und mit dieser Verheißung oder mit diesem Auftrag ist er zum König gesalbt worden, der Jehu. Du hast den Auftrag, alles, was vom jetzigen König ist, auszurotten. Bis auf den letzten Mann. Und das Interessante ist, er hat das schon einmal gemacht im Volk Israel. Der Jerobeam als erster König hat er auch komplett ausgerottet mit all seinen Nachkommen. Weil der Jerobeam das Volk Israel in eine schlechte Richtung geführt hat, aber es noch viel schlimmer getrieben. Und er hat schon von Anfang an gesagt, ich werde dich ausrotten. Wegen dem, was du gemacht hast. Komplett. Oder? Und dann sagt er, geht weiter, und die Hunde sollen Isabel fressen auf den Macken in Israel und niemand soll sie begraben. Und er tat die Tür auf und floh. Da ist gekommen, hat der König gesagt, das ist die Auftrag, die ist davor gesagt. Und der Jehu kommt aus dem Raum raus und die Leute fragen, was hat der Wahnsinnig wollen von dir? Und dann sagt der Jehu dazu, ihr kennt doch das Geschwätz von diesen Leuten. Und die Leute sagen, wir wissen ganz genau, dass es kein Geschwätz war. Die haben gewusst, wenn der kommt, kommt nicht einfach etwas. Und dann hat er gesagt, los, er ist gekommen, hat gesagt, ich soll König werden über Israel. Das andere hat er ihnen nicht erzählt. Der Auftrag. Was passiert ist, alle Hauptleute sind gekommen, haben die Kleider abgelegt und haben ihn zum König anerkannt. Ohne jegliche Widerrede. Und Jehu ist König geworden dort über Israel. Und der König Joram hat noch gelebt. Der Sohn vom Ahab, der hat noch gelebt. Oder? Und nachher, und das ist interessant, er hat auch Jehu nicht gekannt, sondern ist einfach aller Konsequenz dem Auftrag, den er hatte, nachgegangen. Und er hat eine Verschwörung gemacht, hat sich aufgelehnt gegen König, oder? Und ist dann gegangen und ist dort hergezogen, wo der König Joram war, nachdem er Krieg gehabt mit der Aramäer, was fast immer der Fall war, oder? Er hat irgendwie eine Verletzung gehabt und hat gefunden, er will sich zurückziehen und sich dort erholen, oder? Und er hat gesagt, egal, wenn ihr wollt, dass niemand aus der Stadt drin, dass er hingehe und dass ihr sein Land sagen könne, und hat einfach die Stadt zugemacht, hat egal, alleine, und ihr schaut, dass keiner hier weggeht. Oder? Ist mit seinem Wagen gegangen und ist losgezogen und ist scheinbar wie ein Wahnsinniger unterwegs gewesen, mit Vollgas einfach. Oder? Und zu Israel, wo der Joram, König Joram war, und oder Ahasia, der Zweikönig von Israel, Juda, sie beide dort waren, haben sich dort überholen, und Jehu ist gegangen und hat sich auf den Weg gemacht und ist dort hergezogen. Und hat der Wächter gesehen, dass dort eine Staubwolke daherkommt. Weil irgendeiner so eine, kennt man aus den alten Filmen, oder? Da sieht man von weitem die Staubwolke, weil irgendeiner mit seinem Wagen und seinem Ross daherkommt. Dann haben sie einen rausgeschickt, einen Reiter, oder? Und fragt, ob Frieden sei. Er wüsste, ob eine Friedensbotschaft kommt, oder? Die Antwort von mir war, was geht dich der Friede an, wende um, folge mir. Und der Wächter sagt, der Bote kommt nicht zurück, der bleibt bei dem. Hat wieder eine Geschichte und wieder genau das Gleiche. Jeder Bote, der zu mir kam, hat sofort die Seite von Jehu ergriffen und ist mitgegangen von dem her, oder? Oder? Und nachher, ist interessant, er ist dann, das verkündete der Wächter und sprach, er ist bei ihnen angekommen und kommt nicht mehr zurück. Und es ist ein Jagen wie das Jagen Jehus, des Sohnes Nischmis, denn er jagt, wie wenn er unsinnig wäre. Der war bekannt, der Jehu. Und ich habe nachher herausgefunden, der Jehu ist von dem, der am Ahab nachgegangen ist und mit seinem Diener, dem von Ferne, der Ahab, schon zur Strecke gebracht hat. Der hat schon damals einen Auftrag gehabt, aufzuräumen im Volk Israel. Hat das man nicht gewusst. Er ist schon sein Mann von Ferne und hat dem Ahab genau zwischen der Rüstung gebracht. Der Ahab hat sich ja absolut fake damals verkleidet gehabt und Josaphat hat sich als König ausgegeben, und als sie es gesehen hat, dass Josaphat ist, hat sie nichts gemacht, hat abgegangen und hat irgendeinen einfach zufälligerweise, ja, frisch, geschossen, genau daran abgelegt. Und der ist dann gestorben. Oder? Und dann kommt der Jehu zum Joram von dem her und sagt, und als Joram Jehus ansprach, Jehu ist Friede, dann kommt er aber sprach, was Friede deiner Mutter ist, weil abgehört rein, die viele Zauber haben doch kein Ende. Genau, er hat gesagt, was deine Mutter hat sowieso einfach alles verbockt. Oder? Und dann ist er geflohen, der Joram, der Ehe hing nachher umgebracht. Hat einfach den König kurz einmal zur Strecke gebracht. Und der Ahasja ist geflohen, der Jehu hing nachher und hat ihn auch umgebracht. Er hat gerade beide Könige vom Volk Israel und vom Volk Juda dort zur Strecke gebracht, weil sie beide einfach in einem Weg unterwegs waren, wie der Herr nicht wollte. Und es ist mir schon noch so nachgegangen, mit was für einer Konsequenz der Herr da einfach schaut, dass wenn jemand seinem Volk nicht gut tut, dass das einfach irgendein Sende nimmt. Oder? Und es ist so, er hat nachher eben die beiden Könige umgebracht, oder? Und es ist interessant, er hat ihn erschossen, und wenn ihr vielleicht an die Geschichte mal erinnern von dem her, mit dem Pfeil. Und Jehu sprach zu seinem Ritter Bidkar: Nimm und wirf ihn auf den Acker Naboth des Jezreelites, denn ich denke daran, wie du mit mir auf einem Wagen seinem Vater Ahab nachfuhrst, als der Herr diese Last auf ihn legte. Fürwahr, ich will dir das Blut Naboths und seiner Kinder, das ich gestern gesehen habe, vergelten auf diesem Acker. So nimm ihn nun und wirf ihn auf den Acker nach dem Wort des Herrn. Der Jehu hat gewusst, um das, was gesagt worden ist, früher schon. Und der Naboth im Weinberg, ist ja so eine interessante Geschichte, wo Isabel aufgrund ihrer Manipulation und von falschen Vorgaben dazu geführt hat, dass der Ahab als Feigling, weil er es nicht selber gemacht hat, schlussendlich den Acker gleich bekommen hat, weil er hermanipuliert und hergeschissen worden ist. Und genau auf dem Acker ist dann schlussendlich sein Sohn geworfen worden, der Ahab, sein Sohn, oder? Genau wie es geheissen hat. Und es ist interessant, die Geschichte von Jehu hat x-fache Erfüllung von Prophetien in sich, die gesagt worden sind vorher schon durch einen Elia und dann auch durch einen Elisa, oder? Und der Jehu geht dann eben weiter, bringt er Ahasja um und ist dann auf Israel gekommen. Und da ist es eine Überschneidung, das haben wir schon angeschaut. Und dort war Isabel immer noch gewesen. Isabel hat ja noch gelebt. Die Frau vom Ahab, die schlussendlich eigentlich der Hauptursprung vom Problem gewesen ist. Oder? Und die Frau, wie gesagt, das war eine absolut abartig schräge Frau gewesen. So etwas von manipulativ und verdreht. Und die ist dann gegangen, hat sich zu Weg gemacht, ist ins Fenster gestanden und hat dem Jehu oben runtergerufen und gesagt: So, du Simri! Und der Simri war ein Verräter gewesen und hat damals eine Meuchelei begangen im Volk Israel. Und hat ihn so, ich bitte dich, so, du Feigling, du da, hey, wo du jetzt den König umgebracht hast, gell? Und hat keinen Respekt. Kein Respekt vor irgendwelchen Autoritätspersonen. Das ist eine Art und Weise, die einfach jeglicher Autorität sich widersetzt. Und das ist so etwas vom Leidsten, was es überhaupt gibt. Und das macht das Leben von einem Leiter einfach zur Hölle. Und dort gibt es nichts anderes, als in aller Konsequenz vorgehen. Der Jehu hat das gewusst. Er hat aufgeschaut und gesagt: Wer hat es mit mir? Wer ist auf meiner Seite? Dann hat die Kämmer rausgeschaut. Er hat gesagt: Stürzt sie zum Fenster raus. Und genau das haben sie gemacht. Und sie ist zerschellt am Boden, das Blut an die Wände, wo der Rossi ausgespritzt hat. So richtig voll grusig. Und die Rossi kommen, sie vertrampelt. Völlig grob. Und ich tue es bewusst aus, weil ich weiss, warum sie es machen. Es tut vielleicht auch die Grusige, ich tue es dann erklären, warum sie es machen. Oder? Und er ist ganz grob von dem her, oder? Ist gegangen. Das heisst, und als er hingegangen und gegessen und getrunken hatte. Oh, das ist noch so krass, oder? Ich habe jetzt vom Fenster aus, wie vertrampelt, er geht rein und isst einfach zu Mittag. Sprach er: Seht doch nach der Verfluchten, weil wir gewusst, was der Herr über sie gesagt hat, oder? Und begrabt sie, denn sie ist deines Königs Tochter. Und versuch gleich noch irgendwie ein Stück weit. Und das ist interessant, der Aufgabe, dieser Rolle als Königstochter, Königsfrau, eine gewisse Ehre anbieten. Das finde ich eigentlich noch so noch stark, oder? Als sie aber hingingen, um sie zu begraben, fanden sie nichts von ihr als den Schädel und die Füße und die Hände. Alles andere ist gefressen und verschleckt gewesen. Und sie kamen zurück und sagten: Jehu, er aber sprach: Das ist's, was der Herr geredet hat durch den Knecht Elia, den Tischbiter. Also sprach: Auf dem Acker von Essen sollen sie Hunde des Fleisches Israel fressen, und der Leichnam Israels soll wie Mist auf dem Felde sein im Gefilde Israels, dass man nicht sagen könne, das ist Isabel. Das hat 15 Jahre vorher der Elia prophezeit. Und genau so ist es gekommen. Und das ist das, was mich ganz krass täuscht. Dass das Manipulative, das schliesslich Leidenschaft und Autorität untergrabt, ist etwas, was am Schluss der Mensch komplett kaputt macht. Wenn man nicht von dem ablässt. Die Menschen sind am Schluss einfach komplett alleine, verlassen und haben nichts mehr. Aber bis zum Schluss bleiben sie arrogant und haben das Gefühl, sie können sich kaum widersetzen. Und sie nehmen ein schreckliches Ende. Und das ist ja so. Menschen, die die Autorität nicht respektieren, haben irgendwann einfach gar nichts mehr zu melden. Sie haben keinen Platz mehr bei irgendjemandem, bei irgendetwas oder bei irgendeiner Aufgabe. Am Schluss ist einfach nichts mehr. Und die Menschen verschwinden. Und ich kenne Leute, die sagen haben, mit dieser Situation zu kämpfen haben, sich irgendwie nicht ganz am Ganzen fügen können. Und von denen hörst du nichts mehr. Die haben keine Verantwortung mehr, haben keine Aufgabe mehr, haben nichts mehr, gar nichts mehr. Und darum weiss ich, dass die Geschichten vom Alten Testament nicht einfach nur so Geschichten sind, sondern extrem deutlich reden von dem her. Oder? Und nachher, nachdem er jetzt Isabel und auf einmal der Sohn vom Ahab getönt hat, ist er weitergegangen, hat den Auftrag wahrgenommen und hat schlussendlich alle Söhne vom Ahab umgebracht. Und hat interessante Strategie angewendet. Er hat die Königssöhne, sie von Ältesten und von Weisen erzogen worden. Und er hat denen Briefe geschrieben. Hört, wir wollen schauen, welcher von diesen Söhnen der geschickt ist, damit wir ihn zum König machen können. Hat er geschrieben als König. Die Ältesten haben genau gewusst, dass das nicht gut kommt, wenn sie ihn zum König machen. Und haben ihm zurückgeschrieben, weisst du was? Wir werden das nicht machen, weil wir wollen es nicht dir widersetzen. Dann hat er einen zweiten Brief geschrieben und gesagt, in diesem Fall machen wir es folgendermaßen. Dann sammeln wir alle Köpfe von diesen Söhnen und bringen wir die. Und dann sind sie ins Ziel gegangen und haben alle 72 umgebracht und haben die Köpfe geliefert und haben zwei Häufen gemacht mit diesen Köpfen vor der Stadt. Dann hat das ganze Volk gerufen und gesagt, hört, euch trifft keine Schuld an dem. Der Herr hat es so gesagt und er hat es so gemacht. Und ist nachgegangen und hat jegliche Nachkommen vom Haus Ahab komplett ausgerottet. Und sie ist nie mehr für ihn geblieben. Und du hörst nie mehr, nachher nie mehr etwas vom Nachkommen vom Ahab. Gibt es nicht mehr. Komplett ausgelöscht. Und er ist weitergegangen, hat alle Baalspriester zusammengerufen. Und er hat gesagt, ich will den Baal mehr dienen als der Ahab. Das war seine Vorgabe gewesen. Bringen wir alle Baalspriester aus dem ganzen Volk. Bringen wir alle. Und dann wollen wir ein Baalsopfer da bringen. Und hat alle Baalspriester zusammengezogen. Und der Baalspriesterdienst ist ja vom Ahab und von Isabel gekommen. Ja, das ist wichtig, gehört auch noch dazu. Hat alle zusammengerufen. Hat Brandopfer gemacht. Hat alle Festkleider angelegt. Hat 80 Heeresleute umgestellt. Und hat alle Baalspriester umgebracht bis auf den letzten. Du kriegst nie mehr etwas vom Baalsdienst nachher. Gibt es nicht mehr. Und Jehu hat die aller Konsequenz, den Auftrag, den ihm der Herr gegeben hat, durchgezogen. Bis zum letzten Mal. Extrem grobe Geschichte. Ein Haufen Tote. Was kann ich mit dem persönlich anfangen? Abgesehen, was mich schockiert, wenn ich das so lese. Die Situation ist folgendermaßen. Ich möchte euch ein Bild malen. Das Volk Israel, für was steht das Volk Israel im Alten Testament? Das Volk Israel steht für Gottes Zeugnis in dieser Welt. Es hat damals nur Volk Israel gegeben, es hat keine Christen gegeben. Keine Menschen, die sich für Jesus Christus entschieden haben, gesagt, ich will alle Konsequenzen zum Herrn nachfolgen. Sondern einfach das Volk Israel als Zeuge Gottes. Und der hat gesagt, schon Mose, wenn ihr meinen Weg lauft, dann wird mich segnen. Wenn ihr meinen Weg lauft, dann werdet ihr Konsequenzen davon tragen. Und er hat nachher einfach alles aus seinem Volk, wo nicht wirklich ihm gewirkt wollte, dienen, sondern wieder gesetzt, hat er einfach ausgerottet. In der heutigen Zeit, das ist mein Verständnis und es geht extrem gut auf, ich habe es schon x-mal wieder erlebt, steht das Volk Israel für ein Menschenleben von einem gläubigen Christen in der heutigen Welt. Das heisst, wir können unser Leben mit der ganzen Geschichte vom Volk Israel vergleichen. Und wenn wir das machen, dann kommen wir zu einem ganz interessanten Schluss, wenn wir jetzt genau diese Geschichte anschauen, da als Beispiel jetzt hier, der Geist von Ahab und Geist von Isabel, als einerseits eben der von Frau, die einfach als absolut manipulative männerfressende Autorität, die gerade mit unterwegs ist. Und Rahab als absoluter Schlappschwanz und Pantoffelheld und Weichei. Der hat sich immer versteckt und das ist genau das andere, oder? Und der Herr hat einfach gesagt, ich will die zwei Geister nicht in meinem Volk. Ich will das Wesen nicht in meinem Volk. Und ich will den Geist und das Wesen auch nicht in meinen Menschen, die den Herr kennen. Und der Jehu war jetzt der, der schlussendlich aus dem Volk Israel den Rest rausgerupft hat, der in diesem Bereich war. Und wir sind Menschen, wir haben all unsere Issues, all unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten. Es gibt Sachen, wo wir wirklich damit kämpfen. Und die meisten sind schon zeitlich mit uns unterwegs und es gibt Sachen, die frei werden davon. Oder erlebt man mal eine Befreiung zu einem Teil. Aber so eine Befreiung ist etwas, was normalerweise über gewisse Sachen, über gewisse Stufen geht. Wenn wir befreit werden von Minderwertigkeit, von Missbrauch, von Rebellion, von Zorn, von Gier, von Eifersucht, was auch immer. Das sind Sachen, die uns nicht gut tun, die uns aber fressen zum Teil. Und wenn wir befreit werden, dann gibt es Situationen, wo der Herr wirklich kommt und uns Sachen wegnimmt. Sagen wir zum Thema Eifersucht, dass wir spezifisch auf eifersüchtig sind, auf irgendjemanden, dass plötzlich das verschwindet. Aber plötzlich kommen wieder Situationen, wo wir eifersüchtig sind für jemanden, sagen, ich will doch lieber so sein wie der, warum bin ich das nicht? Und das wieder hat uns alles nach. Und irgendwann, wenn wir wirklich alle Konsequenzen das loswerden, kommt eine Situation, wo so ein Jehu in unser Leben hineinkommt. Und der Jehu ist der, wo er kommt und bis zum Letzten geht und die Eifersucht oder der Neid oder die Habgier oder all das, was ich gesagt habe, einfach wirklich mit dem Herr zusammen als Auftrag vom Herr bis auf das Letzte aus uns rausrupft. Und nachher sind wir wirklich frei davon. Und darum merke ich, das Bild ist extrem hilfreich und es ist etwas, wo in allerletzter Konsequenz muss gemacht werden. Und dann habe ich ihm so gut gesagt, wenn wir jemandem helfen wollen, dass er frei wird von Sachen, die ihm nicht gut tun, dann machen wir eine Wurzelbehandlung. Wir tun nicht einfach nur die Oberfläche abkratzen. Und das, was der Jehu gemacht hat, war eine Wurzelbehandlung zum Thema Ahab und Isabel. Und hat die Wurzeln bis zu unterst ausgerottet und alles rausgenommen, was zu diesem Thema war. Und das Volk Israel war dann frei von dem Thema Baal und Ahab und Isabel. Das ist nicht mehr gekommen. Sie hatten leider noch so einen Haufen anderen Scheiss gehabt, dass sie in der Kürze trotzdem nachher etwa 30 Jahre später, oder 50 Jahre später als Volk nicht mehr existiert haben, in Gefangenschaft gekommen sind, weil sie immer noch einen Haufen anderen Zeit hatten. Oder? Und das hat mir auch interessant gedacht, wenn man sich den Jehu anschaut, der Jehu ist mit absoluter Konsequenz und allem Eifer dran gegangen, den Auftrag vom Herrn auszuführen, hat aber nicht das perfekte Leben geführt. Es heisst nachher über einen auch, aber von den Sünden Jerobiams, des Sohnes Nebats, der diese Sünden machte, ließ Jehu nicht ab, von den goldenen Kälbern in Bethel und in Dan. Das heisst, er hat immer noch wirklich Issues gehabt, der Mann, die nicht gut waren. Und der Herr sprach zu ihm, weil du willig gewesen bist zu tun, was mir gefallen hat, und am Hause Ahab alles getan, was in meinem Herzen war, sollen dir auf dem Thron Israels sitzen deine Söhne bis ins vierte Glied. Und dann vier Generationen sind Nachfolger von Jehu wirklich dann Könige gewesen, im Volk Israel. Gut, sie waren nur ein Jahr Könige gewesen. Weil sie eben vom anderen nicht abgeleitet. Das tut mir wichtig. Warum sage ich das? Wenn der Herr uns braucht an Menschen, sind mir nie perfekt. Ich habe vorhin erzählt, wenn ich so ein bisschen gedacht habe über mich im Bereich Vater und Ehemann, dass ich da noch einen Haufen Arbeit sehe. Das heisst aber nicht, dass ich nicht in aller Konsequenz Menschen helfen kann, von gewissen Sachen frei zu werden. Das gilt nicht nur für mich, sondern für alle. Und wenn wir einen Auftrag bekommen, jemandem zu helfen, dass er frei wird von etwas, dann dürfen wir bis zum Letzten gehen und rausrupfen. Auch wenn wir selber noch Arbeit an uns haben. Und das ist einfach so. Und darum hat mir das irgendwie so interessant, dass ein Jehu als einer, der wirklich noch grobe Sachen hatte, der noch Götzendienste in seinem Leben hatte, wirklich in gewissen Bereichen, die nicht gut war, und trotzdem hat der Herr ihn wirklich gebraucht, um aus seinem Volk Sachen auszurotten, die nicht gut sind. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich finde das eine interessante Thematik am Anfang von 2012, zu schauen, dass es Situationen gibt, wo der Herr kommt und nach gewisser Zeit eine komplette Befähigung will schenken will, in Bereichen, wo schon etwas passiert ist. Der Herr will kommen und uns komplett frei machen. Von Sachen, die uns wirklich nicht gut tun. Die uns echt das Leben rauben. Die uns das Leben schwer machen. Und er kommt und er will uns befreien. Und er braucht Menschen dazu, die im Auftrag vom Herrn uns helfen, in aller Konsequenz zum letzten Skal auszurupfen. Auszurupfen, was nicht gut ist. Und darum hat mich der Text bei aller Grausamkeit extrem ermutigt. Der Herr tut sein Werk und räumt aus unserem Leben heraus, was nicht gut ist. Wenn wir wollen, das ist wichtig. In unserem Fall ist es so, dass der Herr nicht kommt und sagt, du hast das Issue und jetzt rückt einfach raus. Das macht er nicht. Aber wenn wir bereit sind, wenn wir bereit sind und der Herr ist begegnet und ich erwarte darauf, dass der Herr ist begegnet, dass ich auf eine intensive Art weise, dann wird er auch rausrupfen. Dann wieder rausnehmen, was nicht gut ist, was uns wirklich nicht gut tut. Und wir sind nachher andere Menschen, wir sind nachher freiere Menschen, wenn wir Sachen loswerden. Und ich bin Sachen losgeworden, ich weiss, von was sie reden. Und ich bin froh, dass ich das Zeug nicht mehr. Aber auch das Zeug, das ich hatte, spüre ich bei den anderen Menschen. Das ist wichtig, das merkt man einfach. Vor allem, wenn es Sachen sind, wo man selber damit gekämpft hat, dann spürt man das, die anderen Menschen auch damit kämpfen. Und manchmal kommt der Punkt, das heisst, weißt du, lass mich rein, ich habe das Gefühl, du hast dort etwas, wo du dran solltest. Geht jetzt nicht umher und sagt einfach allen, was ihr plötzlich seht. Das ist nicht euch ein Auftrag. Wir haben alle genug von der eigenen Tür zwischen. Wir haben alle genug Sachen zu tun. Und gleich hat der Herr Leute beauftragt, wir haben hier Leiter in unserem Kreis, die Hauskreis, die Treffleiten, die Jugendarbeit leiten, die Kinderarbeit leiten, die Anbetung leiten, die andere Sachen leiten. Und wenn wir leiten, dann gibt es der Herr auch den Auftrag, anderen Menschen weiterzuhelfen. Und die grösste Hilfe, die man Menschen anbieten kann, ist, dass sie frei werden von Sachen, die wir nicht gut tun. Und das ist das, was wir garantiert machen wollen. Dass wir den Herr wirklich kennenlernen als der, der unser Leben grundlegendst bis ins letzte Detail kann verändern kann. Und zwar nur positiv. Und dass wir nachher entsprechend vom Herrn können entsprechend frei werden von Sachen von dem her. Und was mich noch interessant dünkt hat, wenn man das aufgekriegt hat, wie der Jehu das gemacht hat, dass das Volk Israel befreit hat von den Ahab-Söhnen und von den Baals-Priestern, war absolut listig gewesen. Wirklich clever. Und haben mir auch Gedanken gemacht, wie helfen wir Menschen? Dass sie wirklich frei werden von Sachen, die sie belasten. Und ich glaube, es gibt wirklich geschickte Wege, das zu machen. Und über uns, der Herr uns, speziell noch einen Auftrag, den anderen zu helfen, dass wir zeigen, wie man auf geschickte Art und Weise anderen Menschen weiterhelfen kann. Weil es ist nicht einfach so, dass man sagt, du, Spiegel vorhat, das ist nicht unbedingt hilfreich. Es ist nicht stark, jemandem können sagen, du hast dort ein Problem. Das ist keine Leistung. Das ist mir ganz wichtig. Die Leistung ist die zu sagen, ich habe etwas viel Besseres für dich. Wenn wir zusammen schauen, dass du das Bessere bekommst für das, was du jetzt noch hast. Es ist einfach, jemandem zu sagen, was wir schlecht machen. Wir haben auch so viele Probleme. Gewisse Sachen sind dir offensichtlich, andere sind weniger offensichtlich. Das ist normal. Aber das, was wirklich hilft, ist, wenn wir den Menschen eine Alternative bieten zu dem, was er nicht gut tut. Das, was der Herr immer gemacht hat. Er war schon relativ deutlich in seiner Aussage, was siehst du, den Splitter im Auge von deinem Nächsten und den Balken bei dir, schaust du nicht an. Der Herr hat schon gewusst, um dass er das sagt. Wir Menschen sind wahnsinnig schnell und sagen, oh, warum macht er das so schlecht? Manchmal ist es gut, wenn man in den Spiegel schaut. Wenn man ein bisschen Selbstreflexion macht, im guten Sinn. Nicht Selbstzerfleischung, das ist nicht das, was der Herr will. Ich glaube, es gibt ein ganzes Haufen gesunde Mass. Und gleich will der Herr schlussendlich Sachen aus unserem Leben in aller Konsequenz ausrupfen, damit wir frei werden von Zeugen, die uns wirklich nicht gut tun. Und ich merke, ich will das. Und ich weiss, letzte Woche gewisse Leute in seiner Lage haben wirklich interessante Sachen erlebt, genau dieser Hinsicht, dass er herkommt und wirklich Sachen rausrupft aus seinem Leben, die uns nicht gut tut. Wir haben das im vergangenen Jahr auch erlebt. Ich wünsche mir, dass es noch mehr so geht, dass wir frei werden von Zeugen, die uns belastet und können weitergehen und merken, dass wir wirklich Leben können leben, wo einfach echt anders sind. Wo eben frei sind. Und es ist ja also auch viel angenehmer frei als Knechte unterwegs sind, kann ich sagen. Dort, wo ich es erlebt habe, bin ich froh darum, und zwar sehr. Darum wünsche ich mir wirklich, dass wir befreier leben von Sachen, die uns nicht gut tun. Und der Herr das macht mit seinem Volk und hat sein Volk schlussendlich in Gefangenschaft geführt und gleich wieder in Freiheit. Das Volk Israel existiert heute immer noch. Mit einem abartigen Segen. Und genau das Gleiche will er mit uns Menschen auch machen oder erkennen. Amen.